Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Wie viel Verantwortung hat man eigentlich als Konsumentin oder als Konsument? Kann man sich die Welt schön trinken? Zum Beispiel mit Wasser von Viva Con Agua oder mit Fritz Cola? Das frage ich die Menschen hinter Viva Con Agua und Fritz Cola. Micha Fitz und Mirko Wolf Wiegert in dieser Episode und ihre Antwort ist sehr leidenschaftlich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört.
Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Hier geht es wie immer um Genuss und dazu gehört auch bewusster Konsum, denn es ist ja relativ schwer, etwas zu genießen, wenn drumherum die Welt brennt. Heute trinken wir uns die Welt mal schön und zwar super verantwortungsbewusst, ohne Alkohol, ist aber auch noch relativ früh am Tag heute. Und ich habe 2 Interviewgäste, die mir aus Hamburg zugeschaltet sind und die Unternehmen repräsentieren, die unter anderem, unter vielem anderem, leckere Sachen in Flaschen verkaufen und damit die Welt auf jeweils ihre Art ein kleines bisschen besser machen wollen. Ihr kennt Viva Con Agua vermutlich aus dem Getränkekühlschrank in laut oder leise. Das hat ja mittlerweile Schule gemacht, mit oder ohne Sprudel. Angenehm, sehr angenehm, muss ich sagen. Schmeckendes Wasser aus der Pfandflasche. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn hinter Viva Con Agua steckt viel, viel mehr. Ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, die sich für sauberes Wasser in der ganzen Welt einsetzen. Und einer der Gründer von Viva Con Agua ist hier. Herzlich willkommen, Micha Fritz.
Danke für die Einladung.
Wasser ist ja super wichtig, man soll immer schön viel Wasser trinken, aber manchmal muss es eben doch Cola sein. Und die gibt's ja durchaus in sehr geschmacklich unterschiedlichen Facetten, auch in ethisch sehr unterschiedlichen Facetten. Und Mirko Wolf-Wiegert hat vor 20 Jahren gedacht, das geht besser, und mit einem Freund eine Cola entwickelt. Die beiden hatten sowieso vor, mit einer genialen Idee reich und berühmt zu werden. Und dann, warum denn nicht mit einer, mit der man dann auch irgendwie, die man auch mit Wodka mischen kann? Nein, ich weiß nicht, die man auch trinken kann, sagen wir mal so. Und seitdem hat sich Fritz Cola zu einer der hipsten Getränkemarken Deutschlands mit einem sehr breiten Sortiment entwickelt. Und es geht besser ist immer noch das Motto. Herzlich willkommen im Podcast, Mirko Wolf-Wiegert.
Schön, dass du da bist. Danke.
Kennt ihr euch eigentlich gut, ihr beiden? Ihr macht ja, ihr wohnt in Hamburg, ihr macht praktisch mehr oder weniger fast dasselbe.
Ich habe vorhin gerade nachgedacht. Wir haben uns das letzte Mal ungefähr vor einem Jahr in der Müller-Talk-Galerie auf St. Pauli getroffen.
Ja, da ist ja Viva Con Agua sehr aktiv, weil ihr sehr eng verbunden seid mit St. Pauli. Einer der Gründer ist ja ehemaliger Spieler bei St. Pauli. Und ihr macht jetzt gerade auch, während wir diesen Podcast aufzeichnen, geht es schon fast wieder los mit dem nächsten Kunstfestival dort. Wie ist die Stimmung, Micha? Bist du hibbelig oder läuft alles super?
Ich bin immer ein bisschen hibbelig, weil ich ADS habe. Ich massiere aber gerade meine Frau, die Geschäftsführerin von diesem Kunstfestival, während diesem Podcast, weil die doch leicht verspannt ist, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Doch wir sind sehr gut im Zeitplan und es öffnet in 2 Tagen. Das ist natürlich dann im Podcast immer blöd zu erzählen. Das hat dann wahrscheinlich schon stattgefunden, wenn er rausgekommen ist und war sehr erfolgreich. Es waren überhaupt keine Fails dabei. Es ist alles glatt gelaufen. Und wir haben ganz viel Kunst gekauft für sauberes Trinkwasser und die teilnehmenden Künstlerinnen.
Wir reden gleich nochmal ein bisschen genauer darüber, was Viva Con Agua eigentlich noch alles macht, außer Wasser in Flaschen verkaufen. Das ist eine Menge und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Aber vorher würde ich ganz gerne einmal kurz mit euch zusammen nochmal versuchen zu verstehen, was ist das eigentlich für ein Geschäft, in dem ihr euch da bewegt? Getränke, und zwar nicht alkoholische Getränke. Was ist das für ein Markt? Was sind das für Menschen? Wie vermarktet man sowas? Ich stelle die Frage mal ganz offen, Mirko, weil mich einfach interessiert, so wie guckst du eigentlich auf deine Branche?
Meine Branche, die war vor 20 Jahren, als ich anfing, mich selbstständig zu machen, mit meinem Mitgründer.
eher konservativ, eher langweilig, passierte nicht so viel. Und hat sich aber gewandelt zu, ich würde jetzt nicht sagen super innovativ, aber es hat sich viel verändert, der Markt ist bunter geworden, vielfältiger, mehr Auswahl, mehr geht's. Man kann mehr ausprobieren. Es ist ein deutlich schönerer und interessanter Markt geworden.
Ja, und ihr habt da ja, glaube ich, viel zu beigetragen, denn ich würde sagen, als ihr angefangen habt vor 20 Jahren, da habt ihr ja schon mit eurer Ästhetik und mit eurer Art, Marketing zu betreiben, schon ein bisschen was verändert dann, ne?
Ja, nicht nur mit der Art, Marketing mit betreiben, sondern auch, sag ich mal, ein bisschen bestimmten Wertekorsett. Also als wir anfingen, haben wir ja nur Glas- und Mehrwegflaschen gemacht. Und es war also diese Plastikflaschen haben, sag ich mal, einen großen Hype gefeiert zu der Zeit. Und wir waren die Erste, die sagte, nee, Plastik machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Da gehört Cola gar nicht rein.
Wie haben die Konsumenten reagiert? Haben die gesagt, es ist doch mega unpraktisch?
Nee, viele haben sich gefreut. Also sag ich mal, wenn vor 20 Jahren man in Hamburg in einen Club gegangen ist oder in so eine Bar, Café, dann gab es häufig Cola aus großen Plastikflaschen ohne Eis, ohne Kohlensäure in so eine Flasche reingeplört.
Lecker.
War wohl langweilig, genau. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir eine Cola machen, dann machen wir nur in kleinen Glassen, dann die Portionsflaschen nehmen unsere Cola. Das heißt, der Gastronom muss sie noch kalt stellen, muss sie servieren, aufmachen. Das geht irgendwie noch. Überraschend gut funktioniert hat es tatsächlich. Damit hätten wir gar nicht gerechnet.
Interessant. Aber also das heißt, ihr hattet eine Idee und ihr habt gesagt, das ist uns aber einfach wichtig und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Da kann man nichts machen.
Ja, wir haben es ja selbstständig gemacht mit so einem Businessplan, wie man heute sagt, mit so einer Geschäftsidee von, sag ich mal, auf einer DIN-A4-Seite 7.000 Euro und das war alles, was wir hatten und so haben wir angefangen, auch ohne Venture-Kapital, also das gab es damals sowieso nicht. Es war wirklich nur eigenfinanziert die ersten Jahre, bevor wir dann von der Sparkasse so viel aufgenommen haben, also wirklich als eigenfinanziert, haben wir angefangen, wirklich von Café zu laufen und aus dem Auto raus Cola zu verkaufen, aus unserer Kisten eben.
Mhm.
Insofern war es ein kleiner Start mit einem geringen Risiko und aber mit einem langen Durchhaltevermögen. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist so der kritische Punkt, wenn man Getränke macht.
Ja, ist das so?
Ja, also der Markt ist langsam, ne? Also auch heute, wenn wir, sag ich mal, Influencer-Marketing sehen, da ist der Markt dann ein bisschen schneller, aber wenn man langfristige Themen aufbauen möchte, langfristigen Umsatz generieren möchte, sei es, wenn man irgendwie Brunnen bauen möchte oder sei es, wenn man einfach sein Unternehmen betreibt, das ist schon langfristig und das musst du die Marke aufbauen, du musst die Institution aufbauen, Konsumenten, Fanbase haben und das dauert eben ewig so. Dauert lange, Monate, Jahre.
Weiß ja gut, ich meine, Monate schon, Jahre, okay. Ich habe mir eure Unternehmenshistorie angeguckt und gedacht, so doch, das hob ja eigentlich innerhalb von 2-3 Jahren ganz gut ab, hatte ich das Gefühl jetzt beim Nachgucken sozusagen. Es war nicht dein Gefühl? Oder waren 2-3 Jahre dir zu lang?
Es war sehr zäh.
Okay.
Also 3 Jahre haben wir gebraucht, damit es überhaupt mal richtig losging.
Ja.
Plus 1 Jahr Vorbereitungszeit und also nach 5-6 Jahren, da ging es so richtig, richtig vorwärts tatsächlich.
Ja, okay.
Bis dahin war es jetzt zäh, aber. Das ist auch okay, dauert eben lange.
Interessant. Micha, ist das auch deine Erfahrung, dass es ein Markt ist, wo Innovationen sich nicht so schnell durchsetzen? Und woran liegt das, wenn das so ist?
Ach, ich glaube generell, dass Innovationen sich nicht so schnell meistens durchsetzt. Wobei man natürlich schon genau hinkriegen muss, dass in der jetzigen Zeit vielleicht durch Social Media und andere exponentielle Entwicklungsmöglichkeiten Getränke schon nochmal vielleicht auf einen anderen Loop und auch in anderen Industrien sehr viel mehr Disruptionsmöglichkeiten sind. Aber wie Mirko schon komplett richtig gesagt hat, vor 20 Jahren war das was komplett anderes. Das heißt, auch die Innovationsmöglichkeiten von heute kannst du nicht mit von damals vergleichen. Da ist so viel passiert. Ich meine, damals gab es kein Social Media, fast. Es gab kein Handy, ja, also so, als wir angefangen haben. Das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, die Art und Weise, wie du Kommunikation, Marketing, Vertrieb etc. Und dann ist es schon aus meiner Sicht so, egal was wir aufgebaut haben, es war alles harte Arbeit. Also ich kenne auch wenige, wir haben ja das Glück, mit wirklich sehr vielen verschiedenen Bubbles zusammenzuarbeiten und auch mit wirklich, also ich in der Musik bis Ed Sheeran oder Billie Eilish und so. Und ich kenne niemanden, der da oben, in Anführungszeichen, wenn man jetzt oben und unten, ne, also soll jetzt keine klassische Wertung sein, aber der sehr viel in dieser klassischen Erfolgsnarrativ Geschichte da einfach hingekommen ist, ohne harte Arbeit. Also fallen mir nicht viele Leute ein, sondern es ist immer wieder eine hart penetrable quasi Eindringen, egal ob es jetzt in den Markt ist, in das Gehör, in Industrien, wo man sich ehrlicherweise einfach den Arsch aufreißen muss. Egal, was du machst und egal, ob das mit Werten ist, ist meistens sogar schwieriger, weil du natürlich mehr erzählen musst, du musst die Leute mehr sensibilisieren, mehr auf die Reise mitnehmen, als einfach, wenn du mit dem Geldkoffer ankommst, was halt weder Müllbus noch unser Style jemals war. Also wir haben noch nie Geld, Freiware baut keine Brunnen, Sponsoring baut keine Brunnen, kein WKZ etc. Und diese ganzen Sachen den Leuten zu erklären, ey, warte mal, du kriegst jetzt nicht wie von einer anderen Wassermarke Geld, sondern wir bauen damit Brunnen, so kannst Teil davon sein. Das dauert natürlich, diese Überzeugungsarbeiten, auch das Vertrauen aufbauen oder wie Mirko schön gesagt hat, auch die Community. Und das kannst du auch nicht in ein, zwei Jahren machen. Das dauert.
Ihr macht das jetzt seit, glaube ich, ungefähr 13 Jahren, dass ihr Wasser auch verkauft bei Viva Con Agua. Die Geschichte von Viva Con Agua ist aber viel länger. Und das mit dem Wasser ist im Prinzip Mittel zum Zweck, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Absolut. Also es ist ein Social Business. Es ist die Möglichkeit, auch an anderen Orten stattzufinden. Also ne, wir sind im Rathaus irgendwie in Hamburg. Irgendwie Angela Merkel, George Clooney, wer auch immer, hat unser Wasser getrunken. Und das wäre natürlich mit einem kleinen gemeinnützigen Verein, den wir damals gegründet haben, 2006 niemals möglich gewesen. Also es ist wirklich sich Vertriebsleiter und Geschäftsführer, der das groß gemacht hat, André Lauer, hat immer gesagt, der flüssige Flyer. So, und man muss auch ganz ehrlich sagen, bei Cola ist es wirklich nochmal was anderes. Deswegen nimm's nicht falsch, Mirko. Aber eigentlich macht diese ganze Industrie, die Wasserindustrie, eigentlich gar keinen Sinn. Weil du hast perfektes Wasser aus der Leitung in Deutschland und wenn du zur Not filterst du es halt. Das heißt, ökologisch ist es eigentlich, die Flasche muss abgefüllt werden, sie muss von A nach B transportiert werden, dann von B nach C etc. Der Kronkorken, Etiketten, muss alles produziert werden. Ökonomisch ist der tausendfache Preis, den du zu Leitungswasser zahlst. Ja, und soziales Wasser und Menschenrecht, das sollte kein Preis. Und das ist mir auch immer ganz wichtig und das sage ich auch bei jedem Vortrag, egal wo ich Viva Con Agua represente, das Beste, was Menschen machen können, ist Leitungswasser. In diesem Markt jetzt aber hast du keine sozialen Player fast. Also es gibt noch so Adelholz noch, ne, Mirko, du kennst den Markt deutlich besser, wenn dir noch was einfällt. Aber Adelholz, die dann, gut, da muss man jetzt mit der Kirche und so, das ist hier im St. Pauli-Kosmos nicht so gern gesehen und in vielen anderen.
Aber das musst du einmal kurz erklären, was an Adelholzner besonders ist.
Das ist die Nonnen quasi verwalten und diese Firma, die Erlöse aus der Firma, die Gewinne eben in dieses Nonnenkloster und damit die Arbeit so finanziert. So, und sonst sind mir aber keine großen sozialen Projekte bekannt oder Social Businesses. Wenn man jetzt genau anguckt, dann ist ja das Wasser nicht nur ein Menschenrecht, sondern es gehört ja allen. Es ist eine Ressource, die einfach aus der Erde genommen wird, ohne dafür zu zahlen, so, und dann verkaufst du sie. Also so, das so. Und wenn du dann natürlich nur die großen Player hast, und ich meine, Coca-Cola kann man natürlich in dem Call auf jeden Fall mal da erwähnen, die machen Privatisierung von Wasserquellen. Die sind quasi der Antagonist zu euch, correct me if I'm wrong, Mirko. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Ich meine, wenn du die Evian anguckst, dieses Dorf in Frankreich, das jetzt kein Wasser mehr hat, weil so viel Evian verschickt wird aus diesem einen Dorf in Frankreich um die ganze Welt geschickt wird. Das macht keinen Sinn auf allen Ebenen in meiner Denke. Und ich glaube, da brauchst ganz andere, holistischere Ansätze und eben einen Ansatz zum Besten aller Wesen und nicht von ein paar Stakeholdern, die vielleicht schon genug Aktien Depots haben.
Okay, aber nur, dass ich das verstehe. Das heißt, du sagst, eigentlich wäre es besser, wenn wir alle Leitungswasser trinken, aber weil wir halt nicht alle Leitungswasser trinken, ist es besser, es gibt jemanden wie Viva Con Agua auf dem Markt, der Wasser in Flaschen auf vernünftige Weise herstellt, produziert und verkauft und damit dann eben mit dem Erlös auch noch was Gutes tut, als dass es das gar nicht gibt. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art, vielleicht so ein Best-Practice-Beispiel auf so eine Weise.
Ja, ich glaube, ich würde es vielleicht anders sagen. In Hamburg sagt man ja gern auch sozialen Wohnungsbau. Wenn es einen sozialen Wohnungsbau gibt, impliziert es, dass es einen asozialen Wohnungsbau gibt. Warum gibt es den asozialen Wohnungsbau? Warum gibt es den asozialen Wasserverkauf? Warum gibt es die ganz viele Industrien, die eigentlich hochgradig asozial sind, wenn du genau hinguckst?
Because Capitalism.
Exactly. So, und ich glaube schon, okay, dass Viva Con Agua da eine Alternative, eine kleine Alternative trotzdem noch in dem System, das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil wir schaffen damit nicht das System ab, sondern wir kreieren nur eine soziale Alternative und einen Ausgleich der Ressourcen und Privilegien. That's it.
Okay. Und wenn es wahr ist, dass wir alle Leitungswasser trinken sollten, ich trinke auch gerade Leitungswasser, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, das Düsseldorfer Leitungswasser schmeckt abscheulich. Ich trinke das sehr ungern.
Das Kölner ist richtig geil, habe ich gehört.
Nein, das Kölner, es kommt auf die Rheinseite an, witzigerweise. Wenn du auf der Rheinseite lebst, wo alle leben wollen, nämlich, glaube ich, in Köln, warte, es ist die Linke.
Da, wo halt reingeschissen
wird. Dann ist das Wasser nicht gut. Das ist mega kalkig, ist voll eklig. Auf jeden Fall, in Düsseldorf ist es nicht sehr leckeres. In Dortmund, wo ich mal gewohnt habe, großartiges Leitungswasser habe ich sehr gerne getrunken. In Düsseldorf ist das Leitungswasser leider echt eklig, finde ich, meine Meinung. Auf jeden Fall, deswegen, manchmal trinke ich dann auch Flaschenwasser, obwohl es wirklich ja keinen Sinn macht. Es ist ja wirklich Bananen, dass ich überhaupt Ich schleppe eine Kiste in meine Wohnung mit Wasser. Ist ja auch absurd, ne? Okay, aber offensichtlich machen es Leute anders. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Man trinkt ja nicht nur Wasser, man trinkt ja auch mal Cola oder Limonade, ne, Mirko?
Ja.
Habe ich gehört. Soll man auf jeden Fall auch, deiner Meinung nach. Ich will das jetzt nicht zu philosophisch machen, aber das bringt einen ja so ein bisschen zu der Frage, wie vernünftig muss man eigentlich in seinem Konsum sein und wie viel darf man sich auch mal was Schönes erlauben?
Ja, also was uns zu Wasser unterscheidet ist, also Wasser ist ein Grundnahrungsmittel, ne? Also ohne Wasser kein Mensch und sonst nichts tatsächlich. Das ist bei Cola ein bisschen anders. Also wir sind der reine Luxus. Man kann sich eine Cola gönnen und wenn man sich keine Cola gönnt, dann geht der Tag auch nicht vorbei. Und das ist ein bisschen unser Spielfeld. Das heißt, wir sind in der Regel zuckerhaltig, wir sind koffeinhaltig. Das heißt, wir haben kleine Portionsglasflaschen. Das heißt, du machst eine Flasche kalt im Kühlschrank, du trinkst sie und da trinkst du mal entweder Wasser oder Tee oder Kaffee oder ein Bier oder was. Das ist ein bisschen die Welt, in der wir uns aufhalten tatsächlich. Also du kaufst auch vielleicht keinen Kasten, sondern du kaufst ein Sixpack oder mal eine Einzelflasche. Das ist ein bisschen unser Geschäft, das unterscheidet uns ein bisschen vom
Aber das ist doch, der Kapitalismus sagt doch aber jetzt, du müsstest doch jetzt wollen, dass alle ganz viel von deiner Cola trinken.
Ja, das kann man so sehen. Bevor mein Mitgründer und ich, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, waren wir ewig lange bei den Pfadfindern. Pfadfinder kennt ihr vielleicht, so Halstuch und Lagerfeuer, Gitarre. Also wenn es so Klischees gibt, ich glaube, wir haben die meisten Klischees haben wir echt gut erfüllt. Da waren wir lange, haben die Welt bereist. Und wenn man aber so Pfadfinder ist, dann gehört dazu, dass man die Welt versucht, so ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Zum Beispiel kein Müll produzieren, kein Betrug, kein Dreck, keine Verschmutzung, sowas halt. Das ist so ein bisschen unsere Herkunft, aus der wir kommen. Und das heißt, wir verdienen Geld damit, dass wir eine einzelne Flasche Geld verdienen. Das heißt, davon können wir auch gut leben. Wir müssen aber nicht zwangsläufig jetzt es schaffen, dass jeder Kunde, jeder Verbraucher noch mehr Produkte von uns trinken, muss ja noch schöner werden, sondern wir können gut leben mit dem, was wir tatsächlich täglich machen.
Als ich mir so ein bisschen vorbereitend angeschaut habe, was ihr jeweils macht, habe ich gedacht, okay, Viva Con Agua kapiere ich eigentlich relativ schnell. Es geht um Wasser, es geht darum, dass die Leute was zu trinken haben vernünftig, es geht darum, dass die Leute in einem anderen Land sich waschen können, dass sie aufs Klo gehen können und der ganze Dreck landet nicht irgendwo so, wo er nicht hingehört, sondern dass man unter sauberen Bedingungen leben kann, dass man sauberes Wasser zu trinken hat und so. Das leuchtete mir relativ schnell ein. Und dann habe ich mir den Nachhaltigkeitsbericht von Fritz Kohler angeguckt und habe gedacht, mein lieber Schwan, Pfandsammler unterstützen, dann ging es irgendwie auch um Tierwohl. Lass mich gucken. Glas statt Plastik, hast du ja auch schon gesagt, also Umweltschutz, ne? CO2, Regionalität, gegen Recht seid ihr auch. Ich vermute vielleicht, bei Viva Con Agua gibt es auch noch mehr Sachen, als ich jetzt so auf den ersten Blick gesehen habe. Aber was ich mich dann sofort gefragt habe, ist natürlich, wir leben ja in einer...
Also wir sind
ja,
auch
ihr seid
gegen Recht.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr auch gegen Recht seid. Und, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Es gibt so verdammt viele Sachen, gegen die oder für die man sein müsste eigentlich. Gerade jetzt mittlerweile, wo man einfach merkt, okay, die Probleme werden irgendwie so, dass wir sie bewältigen müssen. Wir müssen was gegen den Klimawandel machen. Wir müssen was dagegen machen, dass das Wasser verschwindet. Oh Gott, wie schafft man es, ist eigentlich meine Frage, sich da nicht zu verkämpfen unter den vielen, vielen Problemen, die es zu lösen gibt. Denn wenn man von sich selber sagen will, dass man ein ethisch verantwortungsbewusstes Unternehmen ist, dann kann man ja nur ganz schwer an irgendeiner Stelle sagen, okay, also das Problem ist wichtig, aber das Problem ist nicht so wichtig. Das ist uns, das lassen wir einfach mal weg. Da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Naja, die große Klammer ist ja, sag ich mal, aus meiner Perspektive, verantwortungsvolles Unternehmertum. Also wir sind jetzt keine Stiftung oder keine Nonne oder so, sondern wir sind, sag ich mal, das ist mein Unternehmen. Und da geht's halt schon um verantwortungsvolles Unternehmertum. Und so wie ich, sag ich mal, vor 20 Jahren noch oder noch länger davor bei meiner Kindheit und Jugend bei der Pfadfinder war, dass eben diese Verantwortung für meine Mitwelt, für Umwelt einfach so, das trägt sich im Unternehmertum fort. Das heißt, ich wundere mich immer, dass es Leute gibt, die, wenn sie, sag ich mal, ihr Unternehmen gründen oder irgendwo, sag ich mal, unterwegs sind, Verantwortung tragen, dass sie es nicht berücksichtigen, sondern rücksichtslos, sag ich mal, die Welt verschmutzen. Also wir wissen alle, wer der größte Plastikflaschenverkehrbringer ist weltweit, obwohl sie es ändern könnten. Wir müssen gucken, dass wir uns schon fokussieren. Das heißt, wir haben zwar die Klammer verantwortungsvolles Unternehmertum, wir können nicht alles gleichzeitig adressieren, aber wir nehmen die Probleme von oben weg. Also CO2-Footprint, wir haben natürlich Energiebedarf in der Produktion, der Glasflaschen in der Abfüllung, in der Pasteurisierung von unseren Schalen. Also wir haben schon auch einen Energiebedarf, haben auch da CO2-Footprint, wo wir mit unseren Partnern versuchen, der jetzt umzustellen von Öl, Gas auf alternative Energien. Das Verpackungsthema haben wir mit Glas und Mehlweg recht gut im Griff. Auf dieser Kette gehen wir eben weiter, solange bis wir mindestens CO2-arm sind. wenn man sich mit Last Mile beschäftigt, dann gehört das Thema Pfand, gehört daneben. Das passt gut dazu rein. Das heißt, es ist schon einfach Fritz Cola nahe, weil die Pfandflaschen werden häufig von Pfandsammlern, von Frauen und Männern irgendwie retourniert, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben, quasi so ein Zusatzeinkommen generieren. Und da passt dann dieses Pfandunternehmen und Getränkeverkauf, das ist schon wieder so ein bisschen Einschub. Das heißt, wir versuchen in unserer Nachhaltigkeit Dinge zu machen, die im Rahmen von Verantwortung von Unternehmertum, aber auch natürlich dem Produkt nahe, sich irgendwie wiederfinden.
Ja, und setzt euch dafür ein, dass eben man schlicht und einfach seine Pfandflasche nicht in einen öffentlichen Mülleimer schmeißt, sondern die daneben stellt. Nur kurz zur Ergänzung. Ihr benutzt da einen spannenden Begriff, nämlich ihr redet auf eurer Website von das Gute, das sich durchsetzen soll. Den Begriff würde ich einfach gerne mal aufwenden und mich ja fragen, wie unterscheidet man denn eigentlich, was das Gute ist und was das Nicht-Gute ist? Denn du als Aktivist bist ja schon gezwungen, mehr oder weniger eine ethische Entscheidung, eine moralische Entscheidung über die Dinge zu treffen, die sich so in der Welt bewegen.
Ich glaube, wir leben in einer Welt, die zu komplex ist, um dieses falsch und richtig. Ne? Und in meinem 26 Hochschulsemestern, wo ich federführend Vivo con Agua aufgebaut habe, habe ich mich ganz aufgepasst, ob es Adorno oder Hannah Arendt war, aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich glaube, solange unser System noch nicht in einem holistischen, zum Besten aller Wesen Prinzip aufgebaut ist, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und wenn wir uns genau anschauen, dann haben wir alle bei der Geburtenlotterie krass gewonnen. Wir sind alle weiß, privilegiert, haben Zugang zum Gesundheitssystem, das ist wie wir geboren werden. Ja, es gibt hier Hebammen, so, da fängt's ja schon an, ja, dann, und so geht das durch. Und da gehören wir einfach, egal was ihr jetzt hier in diesem Call verdient, zur 3% Weltelite. So. Und das bedeutet einfach, dass wir uns jeden Tag aus meiner Sicht die Privilegien teilen sollten und auch einen Teil der Ressourcen. Und ich müsste zum Beispiel viel mehr spenden, wie ich spende jeden Monat. Ich müsste bestimmt 1.000 Euro spenden und das müsste jeder machen. Mirko ein bisschen mehr, weil ihm die Firma gehört. Du ein bisschen weniger vielleicht, wenn du weniger verdienst wie ich, wegen Gender Pay Gap und Journalisten, die vielleicht gar nicht so viel verdienen. Ja, und so müsstest du durch die komplette Gesellschaft gehen. Und die Privilegien zu teilen, das ist das Schöne, das tut nicht weh, weil die sind danach immer noch da. Meine Privilegien, egal, wenn ich sie den ganzen Tag teile, sind sie am Ende, bin ich immer noch ein weißer Cis-Dude, irgendwie dem die Sonne aus dem Arsch schaut. So, und das ist, glaube ich, das Erste, was wichtig ist, weil nur mit dieser Reflexion und diesem Bewusstsein kommt Veränderung herbei. So, und das müssen wir uns alle bewusst werden und dann einfach jeden Tag versuchen, das Beste für eben so viele Menschen wie möglich rauszuholen. Und es beginnt immer mit seinem eigenen Umfeld. Und da hat natürlich, und das finde ich auch, und das ist jetzt kein Geschleime so an Mirko, aber ich lieb, dass sie ihr Umfeld nutzen für soziopolitische Arbeit. Dass sie Pfand gehört daneben groß gemacht haben, weil die Möglichkeit haben sie. Die Möglichkeit haben aber auch andere, nur sie wählen sie nicht. Und Mirko kriegt auch nicht nur Liebe, sondern er kriegt natürlich auch Hass von irgendwelchen rechten Trolls und Idioten. So, weil er ganz klar Stellung bezieht. Und es ist nicht nur alles geil, weil wenn du Haltung zeigst, dann kriegst du auf die Fresse. Eher weniger, als eine Frau auf die Fresse kriegt. Wenn ich was poste zu Lützerath, dann eher Props. Wenn Luisa Dellert das gleiche postet, dann ist es die Kommentarspalte voll. Also so. Und da siehst du dann wieder, das ist diese Mehrfachdiskriminierung oder ne, die du sehr oft dann erfährst. Wo, und deswegen ist es so wichtig, dass gerade wir, die maximal privilegiert sind, und es ist kein Wettbewerb, sondern es geht nur darum, dieses Bewusstsein zu haben, einfach uns und diese Plattformen zur Verfügung stellen. Und einfach fünfmal nachdenken, ob wir, ja, rein theoretisch könnte jetzt auch meine Frau hier in dem Podcast sitzen. So, und warum sitzt sie nicht so? Also, weißt du, da so, ich habe ja auch auf dem OMR, habe ich schön über was Vereinbarkeit von Familie und Dings und habe auch gemerkt, während ich da saß, erstens Mareike Kaiser alle rasiert und auch nur gemerkt, ey, eigentlich sollte ich gar nicht hier sitzen, sondern meine Frau hier sitzen. So, und dann wirst du halt wegen der Reichweite, dem Namen, bla bla bla, ich mache es halt seit 17 Jahren, dann wirst du halt die Fresse davon. So, aber das auch zu hinterfragen und auch das zu verändern, das ist alles Teil der Strukturen. Meine Frau sagt gerade, hat sie sich auch gefragt. Sie haben sie jetzt angefragt für dieses Jahr, sorry. Nächstes Jahr.
Also, das ist gut. Ja, also, ich meine, die Wahrheit ist, warum sitzt ihr beide in diesem Podcast? Tatsächlich, weil ich auf dem OMR war und ihr beide auch. Und ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich eine sweete Kombination für einen Podcast. Aber wenn deine Frau da gewesen wäre, hätte ich sie eingeladen.
Da geht es eben um Sichtbarkeit.
Perpetuiert sich selber.
Ja.
Ja, wir müssen den Zirkel durchbrechen. Nächstes Mal lade ich da auch deine Frau ein. Das ist sehr gut. Mirko, hast du auch eine Frau, die einen Podcast möchte? Dann setzen wir uns hier zu dritt hin. Also es hört sich, ich meine, ihr könnt auch einfach, dann sind wir zu sechs, das ist auch schön, ich bringe meinen Mann.
Das ist aber gefährlich. Mit meiner Frau im Podcast, dann werde ich komplett auseinandergenommen.
Ah, das ist doch super. Ich glaube, der Unterhaltungswert kann nur steigen. Das heißt also, erstens, du siehst das schon so, dass in jeglicher Konsum und anderer Lebensentscheidung, die wir haben, 100% verantwortlich dafür sind, die beste und richtige Entscheidung zu treffen. Ich frage das deshalb, weil es natürlich eine gewaltige Überforderung mit sich bringen kann, das immer und überall zu tun, weil wir wahnsinnig viele Lebens- und Konsumentscheidungen jeden Tag in unserem Alltag treffen und weil, ich glaube, eine gewisse Übermüdung eingetreten ist mittlerweile bei manchen Leuten, die sagen, ich scheinbar muss ich mein Leben wirklich 100% verändern, nein, damit ich keinen Arsch
aufnehme. Aber das ist, sorry Helene, da möchte ich einkritschen, weil das ist die BP-Kampagne, die sie 2005 oder irgendwann so lanciert haben mit diesem Klimafußabdruck. Das ist eigentlich einer der größten Bullshits und eine der gefährlichsten Narrative, die es in dieser Welt gibt, aus meiner Sicht. Die Verantwortung wird auf die Konsumierenden übertragen, anstatt auf die Produzierenden. Mirko und wir haben die Verantwortung, so wenig Scheiße wie möglich zu machen, egal ob es ökologisch, sozial oder ökonomisch ist. Wir müssen.
Okay, und ich habe die Verantwortung, eure Produkte zu kaufen und nicht die von anderen Konzernen, die
es schlechter machen. Nein, eigentlich selbst das nicht. Du solltest gar keine Auswahl haben. Weil was nämlich passiert ist, nein, aber das sehe ich wirklich so. Also da bin ich, das ist schon fast ein diktatorischer und jetzt ist ganz dünnes Eis und ich habe warme Socken an. Aber warum gibt's denn die asoziale Möglichkeit überhaupt? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, dir wird eine Option, eine Artenvielfalt vorgegaukelt, die es gar nicht gibt. Beste Beispiel für mich immer Cerealienregal. Du stehst davor und denkst, du hast 500 Alternativen. Wenn du genau hinguckst.
Cerealien ist eh sowieso das größte Bullshit.
Ja, Müsli halt. Einfach
also
Müsli.
Meinst Cornflakes.
Müsli, Cornflakes, genau. Und du denkst, du hast ganz viel Auswahl. In Wirklichkeit sind es 3 Firmen, ja, immer die gleichen Produkte und das Marketing malt mal lila, pink oder whatever an. Und dann steht noch ein bisschen anderer Name drauf. That's it, wenn du ganz ehrlich bist. Und die alle Produkte gehören Firmen, die Global Players sind. So, und ich glaube, das ist eben keine wirkliche Alternative. Da hast du keine soziale, ökologische Alternative und die brauchst. Und deswegen brauchst Fritz Cola muss Marktführer weltweit sein. Und deswegen ist auch der Patagonia Move so mega geil, weil es eine Firma, die auf Weltniveau oszilliert, den Purpose Move gemacht. Die haben es ja ganz gegenteilig zu uns zum Beispiel gemacht. Wir gründen aus der Gemeinnützigkeit heraus. Die haben gegründet, sind super erfolgreich geworden und packen es in die Gemeinnützigkeit. So. Also haben natürlich den Mechanismus des Kapitals und Skalierung und so maximal genutzt, um es dann in die Gemeinnützigkeit zu jagen. Auch ein interessanter. Aber was ich sagen will, ist, die Verantwortung kann nicht bei den Konsumierenden sein, weil du könntest, Helene, das glaube ich, safe, in 2-3 Themen absolute Expertin werden. Ja, ich nicht. Ich schaff's nur bei Viva und selbst da nicht. Aber du kannst nicht in allen Themen Expertin sein. Das ist keine Chance.
Ja.
So, und du kannst dich auch damit nicht auseinandersetzen. Und dein Leben sehen wir ja hier. Du hast eine wunderbare Tochter, darfst dich um die kümmern und hast Hobbys und whatever. Das heißt, du hast gar nicht die Kapazitäten, dich darum zu kümmern. Und das ist auch nicht deine Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe.
Mirko hat die ganze Zeit genickt, oder?
Ja, ich denke, ich komme da aus der Unternehmerwelt und ich denke, dass man als Unternehmer, Gründer, Selbstständiger, was auch immer, dafür verantwortlich ist, dass man ein verantwortungsvolles Unternehmen führt. Und man hat, sag ich mal, relativ viele Ressourcen, Möglichkeiten, man hat ein Standing in der Gesellschaft, das man nutzen sollte, um einfach sauber Arbeit zu machen. So, dann brauchen das nicht die Konsumenten tun, sondern das machen dann einfach die Hersteller oder die Verkehrsbringer oder wie auch immer. Ein bisschen anderer Ansatz tatsächlich. Aber geht in die gleiche Richtung zumindest.
Ich bin die ganze Zeit nur froh, ich habe gestern KitKat Cerealien, KitKat Cornflakes habe ich gesehen im Laden und ich war so kurz davor, die zu kaufen.
Wow.
Ich habe es dann aber nicht gemacht. Stünde ich jetzt echt blöd da. Einmal im Leben die richtige Entscheidung getroffen. Ist es denn dann ein Stück weit auch eure Aufgabe aufzuklären und wo endet Aufklären und wo fängt Erziehen an?
Ja, das ist ein schmaler Grat, ne? Also wir sind ja doch am Ende des Tages immer noch Low-Interest-Products, so. Also, sag ich mal, da hängt ganz viel mit Distribution zusammen. Bin ich in dem Späti?
Was heißt
bin ich
das?
In dem Späti? Low also, sag mal, die Leute machen sich nicht ganz viele Gedanken. Die wollen eine Cola, die wollen Wasser, die sind unterwegs und so. Und die kaufen, das muss man ehrlicherweise sagen, das, was gerade da ist. Und wenn wir da stehen, ist es gut. Ja, wenn ich da stehe, ist es auch gut. Also, dann kaufen die was anderes. Also, das heißt, niemand geht jetzt nochmal, wartet eine Viertelstunde und rennt nochmal 2 Hausecken weiter, um dann unsere Produkte zu kaufen, sondern die kaufen eben das, was gerade da ist. Das ist ja so ein bisschen. Das ist ein bisschen die ganze Vibe. Es gibt so ein paar Fans, ein paar Nerds, die machen das nicht, aber so in der Regel läuft es halt. Das heißt, wir müssen gute Arbeit machen und müssen verfügbar sein, damit das auch einfach funktioniert. Und dann kommen wir, sag ich mal, auf Augenhöhe mit den Konsumenten draußen, die einfach uns unterstützen, bei uns kaufen wollen. Ich guck mal so rüber zu, Micha.
Ja, ich meine, bei uns ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil weil das Wasser ist ja nur ein Thema, ja, also so, das, ne, das ist dann gemischt Warenladen und dann hast du das Wasser genauso wie das Klopapier hast oder eben Pfandbecher sammeln oder so. Von daher ist es für mich auch in meiner Denke nur eine Möglichkeit. Es ist, am Ende ist es eine Schublade für mich. So klingt dumm, aber Schubladendenken, manchmal muss man ja auch ehrlich sein. Und ich habe ja nicht viel Zeit, weil unser Thema ist einfach 771 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, 3,6 Milliarden, die kein Klo zum Scheißen haben. Ich muss Menschen kategorisieren und gucken, ey, ist es Großspender? Nee. Okay. Will er unser Wasser kaufen? Nee. Will er Klopapier? Findet er das lustig? Ist er auch nicht, wie ich durch die anale Phase in der Psychologie gekommen? Jo, dann gebe ich ihm das. Oder liebt er Kunst oder Musik oder so. Und dann offeriere ich ihm das und so. Und da ist ja für uns das einfach in eine Schublade, die wir nutzen können. Aber letztendlich ist es auch so. Bei uns wird auch keiner in einen anderen Supermarkt gehen, um das Viva Knackbarwasser. Wenn der Aldi oder Rewe oder wie sie alle heißen, da steht so. Und die haben die Verantwortung. Die Einkäuferinnen so haben die Verantwortung und die haben die Möglichkeit. Und die können Produkte groß machen. Und auch, was ja die ganze Zeit passiert, Mirko, da kennst du dich auch viel besser aus, aber es wird eine Eigenmarke nach dem anderen hochgeschossen. Wo ist der soziale Approach bei den Eigenmarken? So, weil viel ist Copy-Paste und so, hey, ich hoffe, ich mache mich nicht komplett unbeliebt und mein Geschäftsführerkollegen gibt mir einen Einlauf dafür nach. Aber whatever, aber es ist ehrlich. Und ich glaube auch, die Ehrlichkeit muss erhöht werden, um Veränderungen herbeizuführen. So, und da wünsche ich mir einfach es macht einfach keinen Sinn, irgendein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht sozial, ökologisch oder ökonomisch so sinnvoll wie möglich ist. Und mit ökonomisch meine ich so sinnvoll die Verteilung wie möglich ist. So, und sehe ich gerade eher was anderes, weil es wird die ganze Zeit gefühlt ein Produkt nach dem anderen auf den Markt gehauen und dann vermarktet und the new best, bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist es doch ganz ehrlich, wenn es das Produkt nicht geben würde, wäre es das Nachhaltigste. Wir bauen ein Hotel in Hamburg, 13 Stockwerke, das ist nicht nachhaltig. Pack uns nicht in die Nachhaltigkeitsecke. Das ist ein 13-stöckiges Betongebäude. Das kannst du nicht nachhaltig bauen. Nicht zu bauen wäre nachhaltig. Ja, oder ein altes Gebäude zu renovieren, etc. Und ich glaube, da auch die Ehrlichkeit, was Nachhaltigkeit angeht, maximal zu erhöhen. Ich meine, McDonald's fährt gerade eine Kampagne, I'm Beautiful, mit irgendwelchen Recyclingbechern. Willst du mich komplett verarschen oder was? Da ist Schrott.
Als ja. Nachhaltig zu verpacken.
Also ganz ehrlich, also, aber ist das Kampagne ironisch?
Die kann man scheiße als Tod verkaufen.
Ist schon strange, oder?
Ich habe ja, das auch nicht so richtig. Nur kapiert. Das Problem ist jetzt auch wieder, und ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr, ist ja, weil ganz viele Leute es nicht checken, weil sie sich nicht.
Aber ich glaube, die meisten checken, dass das ein Schrott ist. Also 90% der Menschen checken, dass sie jetzt gerade für dumm verkauft werden.
Challenge ich, Mirko, Meist. Weil wir begeben uns ja tagtäglich in krassen Bubbles. So, weißt du, ja. wir sind in einem, in diesem elitären 3%, wo ich vorher war, nochmal in den 3%. Nö. So, wenn du dir genau anguckst, mit welchen Menschen du dich begibst und so weiter, etc. pp., dann bist du nicht in, und don't get me wrong, ich liebe Mümmelmannsberg, aber dann bist du nicht in Mümmelmannsberg, du bist nicht bei Kevin und Jacqueline, die eine alleinerziehende Mama haben, die eine Migrationsgeschichte haben, die etc. pp. Und nicht irgendwie das Surrounding haben, in dem diese Themen kommuniziert werden, weil sie gar nicht Nachhaltigkeit und Engagement musst du dir leisten können. Ja, soziales Engagement, deswegen haben wir auch so eine weiße Allmann-Bubble.
Ich möchte Adorno kontern mit Brecht, das sei bestimmt das... Ach nee, wer war das? Das sei bestimmt das Bewusstsein, ich weiß auch nicht, von wem es ist.
Ja,
es
war nicht Brecht,
es war Marx, I don't know. Ja, ich habe auch sowas Ähnliches studiert, ja. Das ist schrecklich. Ich habe nicht nebenbei was aufgebaut. Also,
Darf das ein
wir müssen Kind zum kommt. Schluss kommen, aber ich finde das super, dass du da... Das ist ein super Beispiel, weil ich glaube... du hast uns ja vorhin oder mich als Konsumentin echt extrem entlastet, aber ganz entlasten kann man uns eben nicht. Wir müssen uns halt schon für die richtigen Sachen entscheiden und dafür müssen wir aber viel mehr wissen. Und du hast auch völlig recht, man hat nur eine gewisse Bandbreite und das bedeutet einfach, es wäre einfach sehr schön, wenn es deutlich weniger Bullshit gäbe, damit man weniger sortieren müsste, was der Bullshit ist und was eben vernünftig ist. So, ne? Dann hätte man auch mehr Zeit, sich wirklich mit seinen Konsumentscheidungen auseinanderzusetzen. Also da ist noch ein bisschen eine weite Reise.
Ja, wobei ich sehe als Unternehmer da schon, sag ich mal,
Führungskräfte sehe ich das schon in der Pflicht tatsächlich.
Also dass wir
ja auf jeden Fall, aber das entlastet mich ja nicht.
Aus meiner Unternehmer- und Führungskräftekaste sich jemand hinreißen lässt und diese Kampagne da mit Verpackungsmüll einfach als nachhaltig zu verkaufen, ne? das muss ja Menschen geben, die lassen sich hinreißen, ne, aus Scheiße Gold zu machen. Das ist ja bodenlos, ne, wirklich bodenlos. Aber bringt das eben, und wir sprechen ja auch drüber, das heißt, wir zahlen auch noch auf deren Konto ein, tatsächlich. Aber ich will uns da nicht aus der Verantwortung lassen. Also ich sag mal, bevor der Konsument, sag ich mal, vor der Wahl gestellt wird, müssen erst wir die Dinge machen, gute Dinge machen. Ja.
Die muss es erstmal geben. So. Das stimmt. Aber ich fand dieses Späti-Beispiel total gut, weil ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn ich das Produkt finde, von dem ich der Überzeugung bin, es ist vernünftig und es ist auch noch gut. Also ich möchte dann natürlich, ich möchte auch nicht Bioprodukte zum Beispiel konsumieren, die aber nicht schmecken, sondern es sollte schon auch ein vernünftiges Produkt sein. Und das war ja auch lange ein Problem, ne? Es gab super viel Bioprodukte, wo man einfach sagen musste, ja, aber tut mir leid, das ist einfach ein minderwertiges Produkt im Vergleich zu der Alternative.
Ja, es muss immer noch schmecken.
Es muss mindestens genauso gut schmecken und dann wäre es schön, wenn es auch noch vernünftig ist.
Ich möchte noch zwei Sachen sagen.
Lass mich den Gedanken zu Ende führen, dann darfst du sofort zwei Sachen sagen. Und fühle mich dann aber doch bestätigt darin, dass ich sage, okay, dieses Gefühl der Freude, was ich empfinde, wenn ich dieses Produkt an der richtigen Stelle finde, das ist erstmal gerechtfertigt und das sollte ich kultivieren, emotional praktisch. Und dann ist es auch okay, wenn ich mal nicht die richtige Cola im Späti finde, dass ich dann vielleicht einfach mal keine Cola trinke, oder? Dann lasse ich es halt den Abend mal bleiben. Verzicht ist ja auch mal irgendwie eine Entscheidung an der Stelle. So, Entschuldigung, Michael.
Nein, du musst dich nicht entschuldigen, ich habe dich ja unterbrochen. Ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal, es gibt in einem holistischen Denken keine Existenzberechtigung für Bullshit. Das muss man ganz klar
sagen. Recht oder Adorno?
Wer war? Michael Fritz. Es gibt keine Berechtigung für Bullshit, für Produkte, die es nicht braucht, für irgendeinen Quatsch aus China. Ich meine, in Amerika, das komplette Klopapier, das in Amerika verschissen wird, kommt aus China in Containern. Das ist Bullshit. Solche Strukturen müssen wir verändern, so, weil wir haben nicht die Zeit und wir brauchen radikale Shift. Und das Zweite, jetzt weiß ich nämlich wieder, ist, ich glaube, wenn man sich genauer anguckt, und diese McDonald's-Kampagne ist ein sehr gutes Beispiel, die bestimmenden Narrative kommen entweder aus Hollywood, wo am Ende die Amerika-Flagge kommt, immer noch, ja, und die Welt gerettet wird, ja, und ganz viele Bomben hochfliegen und so weiter. Und die zweite ist die Werbeindustrie. Und es gab eine Werbeagentur, die sich diesen Topf geschnappt hat, die den abgefeiert hat, bin ich mir auch sicher. Die den, yeah, wir haben McDonald's geclosed, wow, ja. Aber es ist nicht wow, es ist nicht wow. Und dann das daraus zu machen, ist auch nicht wow. Und dafür dann irgendwie bei Cannes einen goldenen Löwen abzuholen, ist auch nicht wow. So, und ich glaube, da müssen wir diese Wows, wir brauchen andere Narrative für Wows, wir brauchen andere Role Models. Weißt du, du kannst nicht einen Elon Musk abfeiern, der in einem Wasserschutzgebiet in Berlin eine Tesla-Fabrik macht und Twitter verkauft und das zu einer rechten Hetze-Plattform. Und der wird irgendwo Fiat überall eingeladen, kriegt alle Möglichkeiten und so weiter. Das darf nicht das Role Model sein, das wir abfeiern. So, und diese Narrative zu verändern, weil wenn du die nicht veränderst, wirst du die dahinterliegenden Strukturen never ever changen.
So gesehen tut Elon Musk ja etwas Gutes, denn er versucht ja alles, damit ihn keiner mehr abfeiert.
Ja, ich meine, der Trottel macht gerade mit Mark Zuckerberg, wollen die einen UFC-Fight machen. Also zwei der reichsten, einflussreichsten Menschen dieser Welt machen Schwanzvergleich in einem Kampfarena. Ja, es ist natürlich schon irgendwas Cineastisches, Comedianhaftes und whatever. Aber ey, rettet die Welt. So.
Also, ich würde sagen, es wird spannend, ob ich demnächst eine E-Mail kriege von Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Ich habe den Podcast gehört und habe gehört, ich soll die Welt retten. Was muss ich tun? Wer kann mir das sagen? Wir hätten hier zwei Menschen. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke für die Einladung. Schönen Tag euch.
Sehr gerne. Mirko, wir sehen uns auf dem Festival. Komm hoch.
Auf bald. Ciao.
Tschüss. Das war der Podcast für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert ihn doch in eurer Podcast-App und verpasst keine Episode mehr. Das freut mich wirklich wahnsinnig sehr. Und jetzt habt eine wunderbare Woche. Genießt das Leben. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald. Tschüss.
Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.